Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 20 Holy Shit, I'm Alive. Heute wieder mit einem neuen Interviewgast und zwar meinem ehemaligen Praktikumsbetreuern aus meiner Fachabiturientenzeit. Und zwar war ich damals im Praktikum bei der Valunique AG beim Robin Christoph und habe ich da ein Praktikum gemacht im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistung. Richtig soweit, Robin?
Kann man so sagen.
Kann man so sagen. Und es war, muss ich sagen, wirklich eins meiner absolut besten Praktikas, weil ich mich einfach ab dem ersten Tag voll integriert ins Team gefühlt habe und einfach auch da sehr, sehr viel für mein Leben generell mitnehmen konnte und mich da sehr wohl gefühlt habe. Und deswegen dachte ich mir, um auch euch ein bisschen weiterzubilden im Bereich Finanz- und Versicherungsdienstleistung, weil es ja auch so ein Aspekt ist, der in den Schulen nie so wirklich gelehrt wird oder angesprochen wird. Darauf kommen wir auch nochmal später zurück, euch da einen kleinen Einblick zu geben, auch speziell jungen Menschen einfach so ein paar ja, Tools an die Hand zu geben, so die wichtigsten Infos, was es auch da zu beachten gibt und einfach mal da die Seite von einem Menschen zu hören, der eben da mehr oder minder Experte drin ist. Und jetzt gebe ich auch schon das Wort an dich. Magst du dich vielleicht kurz vorstellen? Was hast du deinen Werdegang? Wer bist du? Was machst du aktuell?
Ja, gerne. Ich bin immer ein bisschen selber vorsichtig, wenn es um meinen Werdegang geht, weil der ist sehr umfangreich. Ja, Thema ist ja heute Finanzbildung. Also fangen wir mal an mit Bildung. Also ich bin Robin, ich bin 38 Jahre alt. Ich habe einen ziemlich untypischen Werdegang in der Finanzbranche, würde ich mal be behaupten. Ich habe nämlich im ersten Studium, im Bachelor, habe ich Mechatronik studiert und abgeschlossen. Das heißt, ich bin ursprünglich Ingenieur und ich war dann auch 4 Jahre lang angestellt als Ingenieur in Bamberg. Ja, und nach 2 Jahren ungefähr habe ich gesagt, dieser Bachelor, das ging da gerade so durch die Medien, wie viel ist der eigentlich wert und sowas. Und da hatte ich ein bisschen die Befürchtung, vielleicht bei der nächsten Beförderung übergangen zu werden. Entsprechend habe ich noch ein Master obendrauf gesattelt. Und ich habe mich dann gefragt, sag mal, was möchtest du denn eigentlich noch lernen? Weil Mathe kannst du, ne? Und auch mehr als du im Job tatsächlich brauchst. Das ist, glaube ich, was, was jeder kennt, auch aus der Schulzeit. Mathe wird sehr intensiv gelehrt und dann sitzt man da und sagt, ich habe den Satz des Pythagoras noch nie gebraucht, nicht wahr? Und deswegen habe ich gesagt, ich mache noch einen Masterstudiengang in BWL und habe den noch oben drauf gesattelt. Und in dieser Phase des Masterstudiums habe ich gemerkt, ich bin nicht richtig in dem Job, wo ich momentan bin, sondern ich will lieber mit Menschen arbeiten und vor allem in der Selbstständigkeit. Das war so ein ganz großer Schritt, den ich unbedingt gehen wollte. Und deswegen bin ich jetzt seit September 2015 selbstständig und mache eben, genau wie du richtig gesagt hast, Vermittlung von Finanz- und Versicherungsdienstleistungen. Zusätzlich zu ein paar anderen Punkten, die da noch oben drauf kommen. Und ich bin in Nürnberg, der Standortleiter.
Vielleicht gleich nochmal kurz dazu, weil es ja oft auch so der Bereich Finanzen und Versicherung ja auch immer ein bisschen so negativ behaftet sind, von wegen, ja, die Berater wollen ja eh alle nur Geld verdienen und sowas. Was ist denn da so deine Meinung oder vielleicht was unterscheidet jetzt auch euer Unternehmen so von anderen, wie sagt man denn da, ja, Konzernen, oder also nicht Konzernen, aber halt Unternehmen?
Ja, andere Dienstleister. Wir
Genau.
bezeichnen uns selbst als Dienstleister, genau. Also, ich kann zu 100% nachvollziehen, dass die Finanzbranche einen schlechten Ruf hat. Das mag jetzt vielleicht erstmal erschütternd klingen, aber das liegt hauptsächlich an uns selbst. Wir sollten in der Finanzbranche mal dringend aufhören, uns gegenseitig zu zerfleischen. Denn jedes Mal, wenn man hört, ach, der ist bei der Deutschen Vermögensberatung und der ist bei MLP und der ist bei Formex und der ist bei der Valunique AG, da hat niemand über den anderen irgendwie ein gutes Wort zu verlieren. Und das finde ich echt schade. Weil es gibt für jeden Finanzdienstleister in Deutschland einen Markt, den er bedienen kann. Und am Ende des Tages den Vorwurf, sich anhören zu müssen, die wollen ja eh nur Geld verdienen. Ja, das habe ich noch nie gehört gegenüber einem Dachdecker. Aber der Dachdecker geht ja nicht zur Arbeit, weil er gerne auf eine Leiter kraxelt, sondern der muss ja seine Familie ernähren und sein Geld verdienen in seinem Job. Es ist bei uns nichts anderes. Wir haben eine extrem komplexe Dienstleistung, die mit sehr hohen Haftungsrisiken verbunden ist. Und die Gewinnung von Kunden, das lebenslange Betreuen von Kunden weit über den Finanzbereich hinaus. Du hattest letztens einen Bestatter bei dir im Podcast. Da, wenn ich an einen Bestatter denke, David hieß er, wenn ich daran denke, dann sage ich ja, der macht Menschen nach ihrem Tod wieder hübsch, sodass man die nochmal zeigen kann. Und dann erzählt er, was da alles dazugehört. Das hat man vielleicht im ersten Blick gar nicht so richtig auf dem Schirm, was da alles dazugehört. Und bei uns ist es exakt genauso. Was ich zum Beispiel mit Gesundheitsdaten zu tun habe, ist unglaublich. Was ich für eine Geheimhaltungspflicht habe, ist Wahnsinn. Jedes Mal, wenn ich irgendwo meine Unterschrift unter einen Antrag setze, den eben ein Kunde unterschrieben hat, sind da Haftungsrisiken drin, wo ich mit meinem Privatvermögen hafte, wenn was schief geht. Also, dass da auch eine Entlohnung stattfindet, ist das Mindeste.
Ja, sehr oft einfach generell der Punkt, so bestimmte Branchen sind so verrucht von wegen, man will nur Geld verdienen, oder gerade in dieser Dienstleistungsbranche, wo man alleinig haftet. Aber im Endeffekt kann man ja ganz offen sagen, jeder Mensch will ja irgendwo einfach Geld verdienen. Und da auch so, vielleicht zum ersten Punkt, was sind denn so, finde ich, was findest du die Grundlagen, wo jeder junge Mensch einfach frühzeitig wissen sollte über den Bereich Finanzen, aber auch Versicherungen?
Also ich nehme das Wort Grundlagen mal wirklich wörtlich, ja. Ich meine, in deinem Podcast hast du selber schon mal gesagt, Geld ist ein Tauschmittel.
Ja.
Das ist mal Punkt Nummer eins. Es ist ganz wichtig, dass man das versteht. Geld ist ein Tauschmittel. Wenn man Social Media verfolgt, finden da sehr, sehr viele Reels und Kurzvideos statt, wo Leute über das Thema Finanzen sprechen, direkt oder indirekt. Eins, was ich immer wieder sehe, ist ein junger Mann aus den USA, müsste das gewesen sein, der so pseudo-intellektuell runterbricht zu sagen, das muss man sich irgendwie mal geben. Man geht zur Arbeit und opfert seine Zeit, so dass man Geld bekommt, das man dann wieder ausgibt, um leben zu können. Und das klingt so, wie er das formuliert, so wie ein Vorwurf, als wäre das nicht okay. Und ich denke mir, ja, wir kommen auf den Planeten Erde. Das war schon immer so. Ich habe zum Beispiel, also man muss sich fragen, was ist denn, Geld ist ein Tauschmittel. Tauschmittel wovon? Das Phänomen für Arbeit, Geld zu bekommen, ist relativ neu, aber jetzt schon veraltet. Wenn ich sage relativ neu, dann meine ich, gearbeitet wurde in der Menschheitsgeschichte schon immer. Der Mensch ist Jäger und Sammler, hat jeder schon mal gehört. Na, das sind zwei Berufe. Jagen und Sammeln. So, das heißt, gearbeitet wurde schon immer. Jetzt ist der Jäger losgezogen und hat das Bison erlegt und der Sammler ist losgezogen und hat die Beeren gepflückt. Wenn die beiden aufhören zu arbeiten, dann hat der ganze Stamm ein Problem. So, die haben damals ihre Arbeitsleistung gegen das Recht eingetauscht, zum Beispiel zuerst zu essen oder ausreichend zu essen. Irgendwann hat man mal gesagt, das ergibt jetzt weniger Sinn. Das war 1780 rum, nach meinen Recherchen, wo dann das erste Mal Lohnarbeit eingeführt wurde. Nämlich, du vermietest deine Lebenszeit an einen Arbeitgeber oder in der Selbstständigkeit an einen Kunden und enthältst dafür eine Entlohnung. Jetzt könnte ich als Finanzdienstleister ja sagen, ich suche mir einen Bäcker, einen Metzger, an Gemüsebauern, einen Steuerberater, einen Vermieter und ich mache für die alle Finanzdienstleistungen. Im Gegenzug darf ich kostenlos essen und wohnen. Das ist halt unhandlich. Deswegen braucht man ein gewisses Tauschmittel. So, das heißt, ich gehe jetzt los und vermiete meine Lebenszeit, nicht Arbeitszeit, meine Lebenszeit vermiete ich für einen gewissen Geldbetrag an jemanden und der gibt mir dafür eben mein Tauschmittel, mein Geld. Warum ist es veraltet? Wenn ich drüber nachdenke, mehr Arbeit müsste nach dem System ja bedeuten mehr Geld. Das ist nicht richtig.
Ja, da kommst du jetzt auch schon zu meinem
Ja.
Folgepunkt. Wie findest du denn, also es war auch schon mal der Punkt war, Ihr verdient, also ich kenne ja so ein bisschen grob die Zahlen, also generell von bestimmten Berufen oder auch jetzt in der Dienstleistungsbranche. Jetzt zum Beispiel habt ihr eine beratende Tätigkeit, ihr müsst jetzt nicht irgendwie schwer körperlich arbeiten und sowas. Wenn man jetzt ja das mal mit einem, du hast auch schon das Beispiel Dachdecker oder Bauarbeiter gebracht, findest du, dass es in Deutschland die Bezahlung jetzt unabhängig von der Stundenmenge ist, oft unverhältnismäßig ist, weil jetzt zum Beispiel ja beratende Tätigkeiten, sei es jetzt Finanzdienstleistungen, Coaching, Mentoring etc., ja oft sehr, sehr gut bezahlt werden, wobei zum Beispiel Bereiche wie Pflege oder auch auf dem Bau und sowas immer noch ja relativ schlecht ist, auch inflationsbedingt und
Ich habe
sowas.
gewusst, dass wir heute das Thema Pflege haben.
Nein, das war jetzt sehr spontan.
Ja, aber ich wusste, dass es kommt, weil gerade wenn man über Bezahlung spricht, ist das Thema Pflege modern, dass man darüber spricht. Man muss da extrem vorsichtig sein, was man vergleicht. Also, wenn es nach mir ginge, nach meiner persönlichen Einstellung, dann würde ich gerne, dass diejenigen, die eine schwere körperliche Tätigkeit haben, eine psychisch belastende Tätigkeit haben oder beides, nämlich die Pflege, das Pflegepersonal, dass die viel besser bezahlt werden. Viel besser. Jetzt sitze ich aber auf der Seite des Finanzdienstleisters und muss mich zum Beispiel darum kümmern, wie schafft es mein Mandant, die Kosten für die Pflegeeinrichtung seiner Mutter zu zahlen. Und da sitze ich quasi am anderen Ende und sage, ich muss die Finanzierung dafür sicherstellen. Wenn ich das jetzt ernst meine, dass ich sage, nein, ich finde, Pflegepersonal verdient zu wenig Geld und der Meinung bin ich, ganz felsenfest, dann müsste ich im nächsten Schritt Folgendes tun. Ich müsste sagen, wenn meine Mama in Pflege gerät, dann müsste ich das Pflegepersonal aus eigener Tasche zahlen. Und dazu bin ich dann plötzlich nicht mehr bereit. Und ich wette, deine Podcast-Hörer fühlen sich gerade ertappt, aber es ist wahr. Also, wenn ich der Meinung bin, eine Pflegekraft sollte im Monat mindestens mal 5.000 brutto nach Hause bringen, ja, dann mach den Geldbeutel auf und zahl das. Nur das Problem ist, das ist absolut vorne und hinten nicht bezahlbar. Warum? Weil das in einem Grad gemessen wird, der nichts damit zu tun hat, was ein Finanzdienstleister oder ein Fußballprofi verdient. Ich hab das Beispiel zum Beispiel im Kopf, als der Fußballer Neymar zu Paris gewechselt ist. Da hat er 220 Millionen Euro Ablöse gekostet. Und da schütteln alle den Kopf und sagen, das muss man sich mal geben. Der Typ, der kickt einen Ball übers Fußballfeld und die anderen, die schuften sich den Buckel krumm und verdienen da gerade mal so viel, dass sie selber überleben können, beziehungsweise so, dass sie nach ihrer Karriere direkt selber in Pflege können, weil sie sich den Rücken und alles andere auch kaputt gemacht haben. Und ich denke, nee, ihr messt falsch. Das ist, Neymar ist Angebot und Nachfrage. Paris Saint-Germain hatte diese 220 Millionen Euro nach 6 Monaten wieder drin, weil sie nämlich durch Trikot- und Ticketverkäufe das Geld wieder einnehmen konnten, weil die Menschen bereit waren, dafür Geld in die Hand zu nehmen. Und wenn ich jetzt sage, bezahlt das Geld bitte nicht dem Fußballverein, der ein Riesenstadion hat und Milliarden auf dem Konto, sondern bezahlt doch einfach jeden Monat das Geld, was ihr in euren Fußballverein stecken würdet, an eine Pflegeeinrichtung. Da merkt jeder, dass der Vergleich hinkt, vorne und hinten.
Ja.
Entsprechend, ich wünschte mir, dass es da eine gute Lösung gäbe, aber dieses Einfache, dieses Offensichtliche, da sehe ich keine Möglichkeit. Nur kurz zur Info, damit man konkrete Zahlen hat. Wenn man zurzeit im Bereich Erlangen-Nürnberg in eine Pflegeeinrichtung muss, in Vollzeitpflege, zahlt man aus eigener Tasche 1.500 Euro pro Monat.
Privat.
Privat, aus eigener Tasche. Der Rest kommt aus der Pflegeversicherung und aus der Rentenversicherung. Also du musst sowieso schon 1.500 Euro pro Monat in die Hand nehmen. Jetzt sagst du zu mir, du willst, dass Pflegepersonal gut bezahlt wird. Okay, das kannst du dann verdoppeln.
Nicht
Aber
mal
ich wette, die
in den
1.500 ist schon
generellen
schwer.
Zusammenhängen. Was würdest du sagen, ist so das Grund, ich weiß nicht, ob es ein Grundproblem ist, aber was kann man denn quasi frühzeitig machen? Weil zum Beispiel, wir hatten ja auch, ich war ja im Wirtschaftszweig, mehr oder minder erfolgreich im Fachabitur. Jedenfalls hatten wir auch da die volkswirtschaftlichen Aspekte und da haben wir zum Beispiel immer durchgerechnet, okay, du bekommst Bruttogehalt X. Davon gehen Sozialversicherung ab, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Und dann bleibt vom Brutto nicht mehr so viel übrig. Und die werden aber auch dann so, ja, keine Perspektiven aufgezeigt, sondern es war halt so, ja, so funktioniert es halt. Du machst halt Schule, gegebenenfalls Studium, wie ich jetzt, oder eine Ausbildung und sowas. Und dann steigst du ins Berufsleben ein, arbeitest da, ja, wahrscheinlich nach jetziger Rechnung 50 bis 60 Jahre, bekommst dann Rente X. Aber was ist denn so, was man frühzeitig machen kann, um auch später noch in guter Lebensqualität ja, leben zu können und nicht am, ja, Hungertuch nagen zu müssen?
Okay, also das Thema, wir sind beim Thema Investieren in dem Moment. Und wir sollten zwei Begriffe dringend voneinander trennen, damit wir verstehen, damit wir von derselben Sache sprechen. Beispiel: Investieren und sparen. Viele Leute sagen, ich lege jeden Monat 100 Euro auf mein Tagesgeldkonto, das ist das Geld, was ich spare. Nein, das ist das Geld, was du investierst. Okay, also wenn ich nämlich sage sparen, da habe ich ein schönes Beispiel mir im Vorfeld überlegt. Und zwar die Frage davor war, was sind die wichtigsten Grundlagen für junge Menschen im Umgang mit Geld? Mein wichtigster Tipp für jeden jungen Menschen ist, schaff dir ein Haushaltsbuch an. Das ist die langweiligste, blödeste Antwort, die man sich nur vorstellen kann, aber es ist das Wichtigste überhaupt. Denn wenn ihr ein Haushaltsbuch führt und jeden Euro, den ihr einnehmt und jeden Euro, den ihr ausgibt, darin aufschreibt, gute Nachrichten, das müsst ihr nicht den Rest eures Lebens tun. Das müsst ihr nur so lange tun, bis ihr verstanden habt, das brauche ich und das will ich. Also auf Deutsch, was ist notwendig und was ist Luxus? Ein Beispiel dazu. Mal angenommen, man geht jeden Tag, das ist ein bisschen weit weg von jeder Realität, aber ich habe auch gleich eine Zahl, die Quatsch ist, die viel zu niedrig ist. Man geht jeden Tag zu Starbucks und nimmt einen Coffee to go mit. Jeden Tag. Da weiß jetzt schon jeder, was gleich kommt. Ich habe mal den Preis für einen Filterkaffee to go, kein Schwein kauft einen Filterkaffee, okay, Filterkaffee to go, angesetzt mit 3,70 €. Ich glaube, das kriegt man schon gar nicht mehr, aber wir bleiben mal einfach bei dem Beispiel. Dann würde man jeden Tag 3,70 € ausgeben für einen Filter Kaffee to go. Für 3,70 € bekomme ich auch 10 Nespresso-Kapseln. Oder 20 No-Name-Nespresso-Kapseln.
Also ich merke ganz kurz als Einwurf, das ist ein bisschen faktenlastig jetzt die Folge, aber auch hier kommt so der Expertisen-Faktor ein bisschen raus. Ist, denke ich, auch mal ganz interessant zu wissen, weil einfach das Dinge sind, die so ja nicht genannt werden, aber auch meiner, ja, Erfahrung auch durchs Praktikum einfach Sachen sind, die man mal gehört haben muss, um dann auch für sich nutzen zu können. Und die muss man einfach halt mal ein bisschen, ja, aufklamüsern oder jetzt auch bildlich darstellen, kurz als Einwurf für euch.
Also für alle, die Mindblow mögen, jetzt kommt einer. Ich wette, wenn ich 20 No-Name-Nespresso-Kapseln kaufen könnte, statt einen Coffee to go, dann schaffe ich es auch mit den 3,70 € für einen Coffee to go einen Monat lang Kaffeepulver zu finanzieren. Jedenfalls für einen Kaffee am Tag, was ich ja vorher bei Starbucks ausgegeben habe. 30 mal 3,70 € sind 105 €. Runden wir das mal ab auf 100 €. Das heißt, wir haben jetzt 30 mal einen Monat lang keinen Kaffee bei Starbucks getrunken, sondern daheim. Jetzt haben wir 100 € gespart. Wenn wir das den Rest unseres Lebens durchziehen, weil unser Haushaltsbuch uns gezeigt hat, wie viel das ist, und wir haben 40 Jahre Zeit, dann werden aus den 100 € oder besser gesagt aus den investierten 48.000 € im DAX 192.000 €. Und das nur, weil ich eine blöde Angewohnheit beendet habe. Nämlich Coffee to go bei irgendeinem, ich habe jetzt Starbucks gesagt, die können auch nichts dafür. Ich meine, irgendwo
Ja,
ein Coffee
Starbucks
to
ist
go.
schon teuer.
Ja, Starbucks ist schon teuer. Aber schau mal, ich höre immer wieder, ich kann mir das nicht leisten, Geld wegzulegen für später. Aber wenn der Coffee to go jeden Tag am Ende meiner beruflichen Laufbahn 192.000 Euro ausmacht, dann stell dir mal vor, wie viele Dinge es in deinem Leben gibt, wo du unnötig Geld ausgibst. Ich habe zum Beispiel vor kurzem einen neuen Handyvertrag gemacht. Okay? Ich habe mich überhaupt nicht informiert, ob ich 40, 60, 80 oder wie viel Gigabyte im Monat brauche oder ob ich Unlimited brauche. Das war am Ende ein Unterschied von 10 € hin oder her. Und du denkst, na, 10 € ist doch wurscht. Weißt, ich will keinen Stress haben beim Surfen. Fertig. Sondern gibst halt die 10 € aus und dann gibst du da nochmal ein paar Euro aus. Snacks, das neue Smartphone, Kleidung. Überall, wo man Geld ausgibt, da einfach in einem Haushaltsbuch mal checken, wie viel muss ich ausgeben? Ich kann an meiner Miete, am Benzinpreis und sowas, kann ich nicht viel tun. Aber wie viel Luxusartikel ich mir kaufe. Und ein Starbucks-Kaffee ist ein Luxusartikel. Und ein neues Smartphone und Highspeed DSL und Netflix und du weißt, alles Mögliche, was du nicht zum Überleben brauchst, sind alles Luxusartikel. Streich das mal raus, guck, wie viel Geld du hättest investieren können vor 2, 3, 4, 5 Jahren. Und du hast eine halbe Million verloren, so schnell kannst du gar nicht schauen.
Würdest du sagen, es fehlt erstens ein gewisses Grund, also allgemeines Grundverständnis, nicht nur bei jungen Menschen, sondern generell bei Menschen über das, was sie an Ausgaben haben. Gleichzeitig aber auch bei jungen Menschen so diese bisschen Illusion mittlerweile vom schnellen Geld, was auch eben durch Social Media und alle möglichen, keine Ahnung, ich sage jetzt, ja, ich sage jetzt wieder Coachings, verkauft wird oder angeboten wird. Ich bin da ja auch in jungen Jahren, habe ich ja auch schon mal drüber gesprochen, mehr oder minder drauf reingefallen. Natürlich muss man auch die Mittel haben, um das dann, sag ich mal, drauf reinfallen zu können, um die Dienstleistung zu buchen. Was sind denn da so die Fehler, die man macht oder die
Also,
gemacht werden?
eine Sache, die Social Media natürlich noch mal extrem durch die Decke gejagt hat, ist dieser Vergleich zur Seite, dieses was da. Also früher hat man sich verglichen mit seinem Nachbarn oder vielleicht mit jemandem auf der Arbeit, einem Arbeitskollegen. Heute hast du jeden Tag, wenn du das Smartphone öffnest, hast du sofort die ganze Welt vor Augen und der ist schon wieder im Urlaub und der macht schon wieder dies und der macht schon wieder jenes. Also dieser Vergleich untereinander, wer kann sich was leisten, und diese Illusion, der Urlaubsfotos postet, dem geht es immer gut. Das ist so ein Thema, was am Ende ein Finanzthema wird. Weil man vielleicht, das beginnt mit Kleinigkeiten, nämlich zum Beispiel, brauchst du wirklich das neue iPhone? Im Übrigen, das klingt jetzt so wie, verzichte den Rest deines Lebens auf Luxusartikel. Da bin ich der völlig falsche Ansprechpartner, weil ich liebe Luxusartikel. Allerdings, jedes Mal, wenn ich Geld ausgebe für einen Luxusartikel, bin ich mir bewusst dessen, was ich hätte sonst damit tun können. Und ich weiß, dass, eine Packung Hanuta, die nicht im Angebot ist, teuer ist für das, was ich dafür bekomme. Wenn du als junger Mensch immer das Neueste, Beste, Aktuellste brauchst, sei das in der Mode oder sei das in der Technik, dann musst du damit leben, dass dir am Ende irgendwo wieder was fehlt. Und das hatte ich vorhin ganz kurz angeschnitten. Mehr Arbeit gleich mehr Geld ist Quatsch. Ich kenne Menschen, die haben ihr Leben lang gearbeitet, wie die Verrückten. Die haben 45-Stunden-Wochen geschrubbt, Jahr für Jahr für Jahr in körperlich anstrengenden Jobs. Und in der nächsten Woche kommt ein TikToker, der mit einem Video so viel verdient wie die in ihrem ganzen Leben. Also du hast auch das irgendwie vor Augen. Deswegen. Geld ist ein Tauschmittel und du musst immer schauen, wer ist bereit, wofür Geld auszugeben. In meinem Fall zum Beispiel, statt dass man mir einen festen Stundensatz gibt oder statt dass man zu mir sagt, oder statt dass ich eine Honorarrechnung für meine Mandanten schreibe, ist der Deal, ich bekomme von dem, was du ausgezahlt bekommst, 4%. Ich finde, das ist ein fairer Deal. 96% bekommst du, 4 kriege ich. Der Unterschied
Ja.
ist, du kannst nur einmal so einen Vertrag machen, ich mache das jede Woche. Mit unterschiedlichen Mandanten.
Wie kann man denn jetzt zum Beispiel frühzeitig irgendwas drüber lernen? Also natürlich kann man googeln, so Investments oder ich habe jetzt auch letztens in ETF investiert. Was sind denn so, Wie kann man im Kleinen anfangen? Wenn man jetzt sagt, okay, man ist jetzt irgendwie noch Schüler oder Student und sagt, okay, ich will einfach mal mich da ein bisschen ausprobieren, nicht zu viel Risiko eingehen oder einfach mal so rantasten an das Gefühl für jetzt Investments, Aktien, ETF. Da war ja auch früher noch mal negativer behaftet. Wir hatten ja auch das Thema, früher hast du halt eine einzelne Aktie gehabt, wenn die halt, ja, wie sagt man, wenn Aske an Wert verliert, hast du halt auch Geld verloren. Heute ist es ja meistens so, dass du ja nicht eine einzelne Aktie hast, sondern ja meistens so in Depots, also wo mehrere Anteile von verschiedenen Firmen mit drin sind, wo auch ja schon das Risiko allgemein ja minimiert wird.
Richtig. Also, was kann man tun, um sich fortzubilden? Also, Google ist grundsätzlich mal keine schlechte Idee. Du wirst viele Meinungen bekommen bei Google, häufig auch von Menschen, wo es nicht gut gelaufen ist. Na, also, das ist so ein bisschen das Problem, was Internet halt einfach mit sich bringt. Wenn du in einen ETF investierst, wie du gerade eben gesagt hast, und der läuft genau wie erwartet, dann schreibst du da keine 16-seitige Rezension ins Internet dazu. Wenn aber dir jemand verspricht, dass dieser ETF so und so viel Prozent macht und er macht so und so viel Prozent, aber Minus, dann wirst du dir die Mühe machen und eine Beschwerde schreiben. Entsprechend nicht wundern, wenn du Finanzthemen googelst und negative Meinungen bekommst. Das liegt daran, was ich eben erklärt habe. Ansonsten, was mir irrsinnig Spaß macht, ist mit Chat GPT zu diskutieren.
Über
Das macht
Finanzen.
wahnsinnig viel Spaß. Ja, gerade in meinem eigenen Bereich, vor allem weil ChatGPT oft Quatsch erzählt. Und wenn man dann ChatGPT darauf anspricht und sagt, Moment mal, meinst du das ernst, XYZ? Dann kommt ganz häufig nach einer langen, langen Bedenkphase, oh, Entschuldigung, Sie haben recht, es ist so und so. Also man kann mit ChatGPT eine wirklich gute Unterhaltung über das Thema Finanzen führen und man kann oft einsteigen mit der Frage, hey, ChatGPT, woher weiß ich eigentlich, wie viel Rente ich später mal bekomme? Und schon kriegt man eine Antwort.
Ja, mittlerweile
Und
ist
dann
ja
kann
auch
man ja
das ganze
Detailfragen stellen.
KI sehr, sehr hilfreich in vielen Bereichen. Also ich nutze es ja auch zum Studium zum Beispiel. Und was sind jetzt so, habe ich auch geschrieben, welche Art von Investments kann man denn jetzt empfehlen, so für den Start? Oder was sind auch so die Unterschiede oder auch Risikominimierung?
Also wir hatten das ja vorhin, wenn man 100 Euro einspart jeden Monat, dadurch, dass man nicht mehr Coffee to go nimmt, sondern selber macht. Ja, nach 40 Jahren sind das 192.000 Euro, obwohl man selber nur 48.000 investiert hat. Nur, in Anführungszeichen. Aber wie gesagt, das ist ja Geld, was übrig ist. Das hat man gespart, weil man eben seinen Kaffee daheim trinkt. Was man dazu wissen muss, das ist nach 40 Jahren 192.000. Nach 30 Jahren sind es nicht 192, sondern nur 98.000. Und nach 20 Jahren sind es 45.000. Und nach 10 Jahren sind es 16.000. Was man da schon sieht, ist, dass es je nachdem, wenn du es ein kleines bisschen länger laufen lässt, dann jeder, der weiß, was eine Exponentialkurve ist, also so eine Bogenkurve, die nach oben geht und sich verdoppelt und verdoppelt und verdoppelt,
Jetzt
immer
kommen wir
schneller
zu
und immer
Mathe.
schneller, dann ist eine Sache glasklar und wir sprechen hier Gott sei Dank junge Menschen an. Für euch ist da noch eine Menge, Menge zu tun, nämlich euer bester Freund, sei das die Rendite, sprich wie viel wächst das pro Jahr, als auch das Risiko, ist die Zeit. Es gibt eine Statistik, ich hoffe, jedem sagt die Abkürzung DAX etwas, der Deutsche Aktienindex. Wenn man 11 Jahre lang im DAX investiert war mit seinem Geld, egal wann man angefangen hat und ausgestiegen ist, also Hauptsache der Zeitraum war 11 Jahre oder länger, konnte man keinen Verlust machen.
Gilt das für heute auch
Also,
noch?
ja. Ja. Also, wenn du zum be absolut besten, nee, Moment, wenn du ausgestiegen bist zum Tiefpunkt der Corona-Krise, und du spulst von dort 11 Jahre zurück, dann stand der DAX am Tiefpunkt der Corona-Krise trotzdem höher als vor 11 Jahren. Und eine Sache mal bitte glasklar. Der DAX ist kein Investitionsprodukt. Der DAX ist niemals entworfen worden, damit man dort mordsmäßig Geld investiert. Der DAX ist genau das, was sein Name sagt. Der Deutsche Aktienindex. Der soll darstellen, wie es branchenübergreifend der deutschen Wirtschaft geht. Von Investment hat da keiner geredet. Mal angenommen, das sind im Moment 40 Aktien drin, ne, im DAX. Mal angenommen, wir nehmen mal die 15 raus, die noch nie eine gute Performance hatten. Dann machen wir aus den durchschnittlich 6%, die der jetzt ungefähr hat, locker 9. Also lass uns beide einen DAX 25 bauen und wir machen 9% pro Jahr, nicht 6. Entsprechend, da gibt es noch ganz andere Methoden, gerade die ETFs, wo du wahrscheinlich investiert hast, die haben 10% pro Jahr und in einem schlechten Jahr, ja, macht er mal 25% Minus. Aber 25% Minus heißt für mich nicht, das Geld ist weg. 25% Minus heißt für mich, ich muss nachkaufen. Stell dir vor, du fährst Auto, du fährst über die, also, und dein Depot ist deine Tankfüllung
Ja,
und
den
dein
Punkt
Tank
hatten
ist
wir auch
gerade,
schon mal. Ist eigentlich, also
ja.
Leute verkaufen immer, wenn es mal abwärts geht, aber eigentlich ist es schlauer, da nachzukaufen, weil ich durfte, habe ja auch für dich paar Indexe und sowas analysiert. Und im Endeffekt, wenn du die jetzt auf
Genau.
50 Jahre betrachtest, du hast immer dieses Auf und Ab. Aber ich sage auch mal, wie im Leben, nach jedem Tiefpunkt, die sind immer wieder hochgegangen, egal. Mal schneller, mal langsamer, aber im Endeffekt sind sie immer wieder hochgegangen und daran nachzukaufen, wäre dann eigentlich schlau gewesen. Und was ich auch gerade sagen wollte, ich glaube, es ist auch heutzutage auch allgemein vielleicht das Risiko geringer, dadurch, dass es auch einfacher jetzt zum Beispiel auch durch ChatGPT ist, halt sich eine gewisse Grundlage über finanzielle Bildung halt aufzubauen im Vergleich zu früher, dass du halt, keine Ahnung, der Hans Banner hat gesagt, ey, da habe ich letztes Jahr voll Gewinn gemacht, investieren sie alle, dann geht das Ding pleite und dein Geld ist weg, aber heutzutage hast du ja ganz andere Möglichkeiten und auch dich ja da mehr mit einem abzusichern oder du kannst ja auch selber, wenn man sich da ein bisschen reinfuchst, das analysieren. Vielleicht jetzt mal kurz so ein bisschen, um auf die Smalltalk-Runde zu gehen. Was würdest du denn sagen, sind so generell im Bildungssystem einfach fundamentale Fehler, die gemacht werden oder auch Dinge, die einfach einem auf dem Weg des Erwachsenwerdens, sage ich jetzt mal, so vorenthalten werden, jetzt auch so im Bereich auf Arbeit, Selbstständigkeit, genau.
So, ihr Lieben, und damit es spannend bleibt, wird euch diese Frage im zweiten Teil des Podcast-Interviews mit Robin beantwortet. Viel Spaß beim nächsten Teil.